Bonsoir, bienvenue à notre rencontre littéraire avec Bénédicte Veltz et avec Katia Petrovitch. C'est un grand plaisir de vous avoir chez nous parce que vous présentez votre livre pour la première fois en France et après la traduction. C'est après plusieurs romans à succès publiés en Allemagne, notamment Beck's Letzter Sommer. C'était votre premier roman. Le jeune auteur Bénédicte Veltz publie chez Slatkin et compagnie en France son quatrième ouvrage. C'est le vierte ou le sexte? Son quatrième, parce que j'ai lu aussi sixième. Je me suis dit, moi j'ai compté quatre. Son quatrième ouvrage. Le titre en français, c'est La fin de la solitude, Das Ende der Einsamkeit. C'est votre premier ouvrage traduit en français, une histoire de famille sous forme de récit dans lequel Bénédicte Veltz raconte comment plusieurs personnages se croisent et tentent d'échapper à la solitude. Traduit en français par Juliette Aubert, ce roman est paru en Allemagne en 2016, alors l'année dernière, et a tout de suite connu un grand succès. Moi, j'ai lu le chiffre de 200 000 livres. Stimmt das 200.000? Oui, 200 000 livres vendus en Allemagne. Et ce succès a valu à Bénédicte Veltz le prix européen de la littérature 2016, une récompense qu'il a reçue avec 11 autres écrivains européens. Dans les premières critiques françaises, ce livre a déjà été annoncé comme un succès, un nouveau succès de cette rentrée littéraire. Je sais que vous avez passé déjà plusieurs interviews, ça continue encore et je vous souhaite plein de succès pour ce livre en France et en Belgique, ce qui est aussi pour moi nouveau que vous brassez tout de suite la francophonie, alors la France et la Belgique. Et je suis ravie de vous avoir ici ce soir et je remercie Katia Petrovitch d'animer cette lecture, rencontre avec vous et j'espère qu'il y aura plein de questions après. Et je n'ai pas salué toute l'équipe, ça c'est un gros faute de ma part, toute l'équipe de des éditions Slatkin. Je ne peux pas vous citer par nom à vous tous, mais en tout cas c'est un grand plaisir de vous avoir ici. Je vois que vous êtes très intéressés aussi à accompagner ce jeune, vraiment jeune je dois dire, auteur qui va avec plein de succès et très prometteur. Et je sais que cela a déjà suscité aussi l'intérêt auprès des résidents de cette maison qui malheureusement ne peuvent pas tous être là parce qu'ils sont en cours à l'université. Mais je sais que c'est un livre qui intéresse beaucoup et je vous remercie aussi de cette coopération.
Bonsoir et bienvenue à la maison Heinrich Heine. Je suis contente de vous voir nombreux ce soir parce que nous avons vraiment beaucoup de chance d'avoir Bénédicte Veltz avec nous parce que c'est pas forcément quelque chose que tu aimes beaucoup. C'est ça en Allemagne en fait, rencontrer les gens, donner des interviews, c'est quelque chose que tu n'aimes pas trop. Pardon. Voilà, on a passé toute la journée ensemble à se parler en français, en allemand, en anglais. Voilà, donc là, il faut que je mette de l'ordre dans mes différents tiroirs.
Oui, oui.
Oui. En plaisir.
Alors, on a entendu un jeune auteur qui a eu beaucoup de succès, jeune auteur, je vais le dire, 33 ans. Et le premier livre est paru lorsque Bénédicte Veltz a eu 23 ans, ce qui est vraiment un très jeune âge. Beck's Letzter Sommer. Et la bonne nouvelle, c'est que Slatkin va aussi traduire donc ce premier roman, Le dernier été de Beck. C'est un livre qui a été adapté au cinéma, tellement c'était un succès. Et c'était l'histoire d'un prof qui voulait être musicien et qui du, pour choisir la sécurité, s'est dit, voilà, je vais devenir prof, et qui fait sa crise vers 37 ans, et qui, dans sa classe, se rend compte qu'il y a un jeune garçon qui est très doué pour la musique. Ils vont faire un album, et puis avec beaucoup de succès, ils vont jusqu'à Istanbul. En fait, c'est un road movie, c'est vraiment une histoire très passionnante. Benedikt, ich habe ein bisschen die Geschichte von Becks letztem Sommer erzählt, dass es halt ein Wahnsinnserfolg war. Wie macht man dann weiter, wenn man so ein Riesending landet, gleich mit dem ersten Roman? La question que j'ai envie de poser c'est pour un jeune auteur, comment on continue après avoir eu un tel succès tout de suite avec son premier roman?
Für mich war das erstmal eine totale Erleichterung, dass es geklappt hat, weil ich hatte in den Jahren davor nur Ablehnungen und war deswegen eigentlich sehr verzweifelt, und als es dann mit Becks letzter Sommer geklappt hat, war mein zweites Buch, war natürlich eher der Moment, dass ich dachte, jetzt geht's los, jetzt endlich schreibe ich nicht mehr in das Ungewisse hinein, sondern habe einen Verlag, der meine Geschichten veröffentlicht, und danach kam mein erstes Buch raus, und währenddessen hatte ich ja dann nochmal Zeit, und also von daher war ich eher voller Tatendrang. Es hat mich nicht eingeschüchtert, sondern ermutigt. Ich war davor eingeschüchtert durch diese ganzen Ablehnungen.
Alors c'était pour moi un énorme soulagement, parce qu'avant, j'ai connu beaucoup de refus. J'étais un peu désespérée. En fait, Beck, c'était mon deuxième livre, le premier que j'ai publié. Et je me suis dit, bon, maintenant j'ai une très bonne maison d'édition, Diogenes, et maintenant j'y vais. Donc, c'est après, il a édité chez Diogenes son premier roman, qu'il a écrit en premier. Et voilà, il a dit, ça m'a motivée énormément pour écrire la suite. Voilà. La fin de la solitude, Vom Ende der Einsamkeit, auf Deutsch. Difficile à traduire le titre. Le livre, il est en train d'être traduit aussi en anglais. Là, pareil, c'est difficile de traduire ce titre, parce qu'en allemand, si on traduisait vraiment mot à mot, c'est de la fin de la solitude, et pas la fin de la solitude, mais évidemment, c'est beaucoup plus beau. Ça sonne beaucoup mieux, en fait, de dire la fin de la solitude. Mais c'est un livre, voilà, qui ne parle pas de la fin de la solitude. Das ist kein Buch, was vom Ende der Einsamkeit spricht, sondern von der Einsamkeit.
Beides. Also letztlich ist ja auch die Frage, wie wichtig es ist, dass eine Einsamkeit auch endet. Es geht ja eher um den Umgang damit. Also Einsamkeit kann ja auch etwas Positives sein, wie ein Kompass. Nehmen wir mal an, alle äußeren Parameter in einem Leben sind positiv, alles scheint gut zu laufen, man verdient gut oder man hat einen guten Job oder man hat ein gutes Leben, und trotzdem ist man irgendwo einsam. Dann zeigt es ja auch, dann ist ja auch ein Kompass vielleicht dafür, was fehlt, was man anders machen muss. Und im Buch geht es einfach um die Einsamkeit, um das Überwinden der Einsamkeit, aber auch um das Aushalten der Einsamkeit. Und eigentlich ist es am Schluss, oder es ist, Schluss möchte ich ja nicht spoilern, sondern es ist eigentlich mehr darum, sich mit der Einsamkeit zu versöhnen.
En fait, c'est les deux. C'est intéressant, en fait. La solitude, c'est pas forcément quelque chose de mauvais. Une vie peut très bien se passer. On peut avoir un travail tout à fait passionnant. Tout se passe bien. Et on peut se sentir seul quand même. Pour moi, la solitude, c'est plus une boussole. Quelque chose qui m'indique, justement, que il manque quelque chose, qu'il faut peut-être changer de direction. Et en fait, dans ce livre, je parle plus de comment supporter et surmonter la solitude. Justement, il y a trois personnages, trois protagonistes dans ce livre. Ils sont frères et sœurs, Jules, Lise et Marty, qui grandissent à Munich dans les années 80. C'est une famille franco-allemande. Le père est français, la mère allemande. Et voilà, c'est un cadre très protégé. Ils vont en vacances dans le sud de la France. Tout se passe très bien. Vous décrivez tout de suite, en fait, les trois frères et sœurs. C'est des portraits, c'est court, mais c'est très... Vous allez vraiment en profondeur, on cerne tout de suite, en fait, qui ils sont, les trois. Et après, il arrive le drame, en fait. Les parents meurent par un accident de voiture. Et à partir de là, la vie de ces trois protagonistes change radicalement. Pour situer les trois protagonistes, donc Jules, Marty et Liz, j'aimerais bien qu'on fasse un petit tour d'horizon, qu'on les caractérise un petit peu. Ich würde gerne, dass wir Liz, Marty und Jules so ein bisschen vorstellen. Wer sind die drei? Und was macht die drei aus?
Okay. Jetzt? Ja. Diese drei Geschwister sind sehr unterschiedlich erstmal. Jules ist der Erzähler der Geschichte. Zu Beginn der Geschichte, als die Eltern noch leben, ist er so der Mutige, der Draufgänger, der Wilde. Er hat eine ältere Schwester, Liz, die ist eigentlich, obwohl sie älter ist, ein bisschen kindischer, verträumter. Und Marty, schon zu Zeiten der Eltern, eigentlich ein älterer Bruder, aber ein Außenseiter. Und man ahnt eigentlich die Rollen dieser drei Geschwister, auch wie sie später mal im Leben sein werden, bis dann eben plötzlich die Eltern bei einem Unfall ums Leben kommen. Und das hat natürlich gravierende Auswirkungen, auch auf die Geschwister. Jules schließt sich immer mehr in sich selbst zurück, wird verträumter, zurückgezogen, stiller, reservierter. Liz stürzt sich in alles Laute hinein, nimmt Drogen, hat später viele Männergeschichten. Marty entwickelt erstmal sein Außenseitertum noch intensiver weiter, bevor er sich dann auch wieder im Leben ändern wird. Und das Buch zeigt eigentlich die Geschwister eben im Laufe von mehreren Jahrzehnten. Denn natürlich verändern sie sich nach so einem Schicksalsschlag. Das ist klar. Jeder würde sich verändern auf irgendeine Weise und auch nach anderen gravierenden Ereignissen. Aber die Frage in dem Buch ist eben, was ist das, was sich nicht verändert? Gibt es so etwas überhaupt, dieses Unveränderliche? Und wenn man etwas verloren hat, kann man es im Laufe eines Lebens wiederholen. Also von sich selber.
Donc ces trois personnages sont très différents. Il y a Jules qui est le narrateur qui au début du livre est celui qui est très courageux, qui n'a pas froid aux yeux. Liz c'est sa sœur aînée, et même si c'est la sœur aînée, elle aime bien jouer un petit peu à la petite fille, les rêveuses. Et Marty c'est le grand frère qui est un peu l'outsider en fait, il est un peu un freak. Hein, c'est dit comme ça dans le livre. Et chacun a son rôle. Et en fait, le lecteur, il commence à imaginer comment ils vont évoluer. Et puis tout change après ce terrible accident des parents. Jules, il perd un peu de son courage. Et c'est lui qui devient rêveur. Il y a un vrai repli sur soi, en fait, qu'on peut voir chez lui. Liz, voilà, elle prend de la drogue. Elle vit la vie à 100 à l'heure tout le temps. Elle enchaîne les histoires avec les hommes. Et Marty, voilà, il reste un peu le outsider, mais il va encore plus, en fait, dans cette direction pour changer après, plus tard dans le livre. Et en fait, ce que je voulais montrer avec ce livre, en fait, je suis ces personnages-là pendant 35 ans, plusieurs décennies. Et je montre comment ils changent, mais je me pose aussi la question, qu'est-ce qui reste dans une personnalité? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est invariable, peu importe ce qui nous arrive? Quelque chose qui ne change pas? Je propose qu'on commence peut-être la lecture tout de suite parce que ça va situer le cadre pour vous qui n'avez pas lu le livre. Comme ça, vous allez tout de suite sentir l'avant l'accident et l'après l'accident. C'est Bénédicte qui va commencer sa lecture en allemand et après je vais lire un tout petit extrait en français. Et Bénédicte, après, il va reprendre la lecture en allemand.
Okay, also das, was ich jetzt vorlese, ist, hast du das gerade gesagt, das ist direkt vor? Okay, also was ich jetzt vorlese, ist direkt vor dem Tod der Eltern, als man noch, damit man noch quasi noch sieht, wie die Stimmung ungefähr damals war. Und dann würde Katja vorlesen eine Szene direkt nach dem Tod der Eltern und ich dann auch nochmal eine danach.
Okay, Bénédicte, il va lire la scène qui précède la mort des parents.
Nach dem Essen sangen wir Weihnachtslieder. Dann folgte das letzte Ritual vor dem großen Geschenke auspacken. Unsere Mutter spielte auf der Gitarre Moon River. Sie kostete diesen Moment jedes Mal aus. »Wollt ihr das Lied wirklich hören?«, fragte sie. »Ja«, riefen wir alle. »Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, ihr seid nur höflich.« »Doch, wir wollen es hören«, riefen wir, lauter als zuvor. »Gebt mir ein neues Publikum«, seufzte unsere Mutter, enttäuscht. »Dieses hier ist satt und will mich nicht mehr.« Wir brüllten immer lauter, bis sie doch noch die Gitarre nahm. Unsere Mutter war für uns noch immer der Mittelpunkt der Familie. War sie in der Nähe, wurden aus den Streitereien meiner Geschwister alberne Wortgefechte, über die man lachte. Und Krisen in der Schule verwandelten sich in kleinere Rückschläge, die man problemlos bewältigte. Sie stand Liz Modell für ihre Zeichnungen oder ließ sich von Marty seine Forschungsergebnisse mit dem Mikroskop zeigen. Mir brachte sie das Kochen bei und verriet mir sogar das Geheimrezept für ihren unwiderstehlichen Kuchen, eine klebrige Schokoladenpampe, nach der man sofort süchtig wurde. Und obwohl sie etwas faul war, klassische Szene, unsere Mutter lag auf der Couch und dirigierte uns zum Kühlschrank, um ihr etwas zu bringen, und heimlich rauchte, wollten wir alle so sein wie sie. Endlich fing sie an zu spielen. Ihre Stimme erfüllte den Raum. Moon, river, wider than a mile, I'm crossing your side, und so weiter. Müsst ihr euch sehr schön gesungen vorstellen. Kannst du das übersetzen?
Alors là, vous imaginez que c'est chanté avec une voix douce, voilà, tout à fait formidable.
Es war der Moment im Jahr, in dem alles stimmte. Liz hörte mit offenem Mund zu, mein Bruder nestelte gerührt an seiner Brille und mein Vater lauschte mit traurigen Augen, aber verzücktem Gesicht. Neben ihm saß Tante Helene, die ältere Schwester unserer Mutter, eine heitere, voluminöse Frau, die allein in ihrer Wohnung im Glockenbachviertel lebte und uns jedes Mal riesige Geschenke machte. Abgesehen von unserer weit entfernten Großmutter in Frankreich war das alles an Familie, was wir noch hatten. Ein dünner Ast am Moreau-Stammbaum.
Kurze Frage, lese ich jetzt das auch noch vor?
Ja. Okay. Ja. Kurz vor Neujahr sahen wir unseren Vater das erste und letzte Mal weinen. Ich lag an diesem Nachmittag auf dem Bett und schrieb an einer neuen Kurzgeschichte. Sie handelte von einer Bibliothek, in der die Bücher nachts heimlich miteinander sprachen, voreinander mit ihrem Verfasser prahlten oder sich über ihren schlechten Platz in einem der hinteren Regale beschwerten. Ohne anzuklopfen kam meine Schwester ins Zimmer. Sie grinste verschwörerisch und machte die Tür hinter sich zu. Was ist? Eigentlich konnte ich ihre Antwort eingrenzen. Liz war inzwischen 14 und es gab genau drei Dinge, die sie interessierten. Zeichnen, kitschige Liebesfilme und Jungs. Sie war jetzt das hübscheste Mädchen ihrer Klasse, blond gelockt, mit einer tiefen Stimme und einem Lächeln, mit dem sie jeden um den Finger wickeln konnte. Auf dem Pausenhof sah man sie oft mit einer Entourage von Mädchen, denen sie erzählte, welchen Jungen sie wo geküsst hatte und wie langweilig oder bestenfalls mittelmäßig das gewesen sei. Es war nie gut und es waren immer ältere Jungs aus der Stadt. Die Jungen aus ihrer Klasse dagegen hatten keine Chance. Manchmal versuchten sie trotzdem ihr Glück, aber Liz schenkte ihnen keine Beachtung. Sie setzte sich auf mein Bett und stieß mich an. Du Verräter! Ich schrieb noch immer meine Geschichte und hörte kaum zu. Wieso? Du hast ein Mädchen geküsst. Meine Wangen glühten. Woher weißt du das? Eine Freundin von mir hat dich gesehen. Sie meinte, es wäre direkt hier vor der Haustür gewesen und du hättest dem Mädchen die Zunge in den Hals gesteckt. Wie zwei Labradore, hat sie gesagt. Liz lachte. Im selben Moment nahm sie mir das Notizbuch aus der Hand und begann Figuren hineinzukritzeln. Dazu überall ihren Namen. Liz, Liz, Liz. Das mit dem Kuss stimmte. Ich konnte mit Mädchen so reden, als wären sie Jungs, und bekam hin und wieder Liebesbriefe unter der Bank zugeschoben. Das Leben schien voll solcher Verheißungen zu sein und meine Selbstsicherheit wuchs. Obwohl ich Klassensprecher war, redete ich im Unterricht häufig dazwischen oder legte mit einem lässigen Grinsen meine Füße auf den Tisch, bis der Lehrer mich ermahnte. Später empfand ich mein Verhalten als arrogant, aber damals gefiel es mir, vor meinen Freunden den Ton anzugeben und im Mittelpunkt zu stehen. Ich fing an, mit älteren Jungen herumzuhängen und prügelte mich oft. Wenn etwa jemand aus der neuen Gruppe einen Spruch über mich machte, stürzte ich mich sofort auf ihn. Es war nie ganz ernst gemeint, aber auch nie nur Spaß. Ein paar der älteren Jungen kifften schon und tranken Alkohol, doch noch zögerte ich, wenn sie mir etwas anboten. Und ich erzählte ihnen auch nicht, dass ich gern las oder mir Geschichten ausdachte. Ich wusste, dass sie mich dafür ausgelacht hätten und dass ich diese Seite von mir gut verstecken musste. Wie war das Küssen denn so? Liz warf mir das Notizbuch in den Schoß. Geht dich nichts an. Jetzt sag schon, sonst erzählen wir uns doch auch alles. Ja, aber jetzt will ich eben nicht. Ich stand auf und ging in das immer leicht nach Aktenstaub und alten Papiermuffelnde Arbeitszimmer unseres Vaters. Als ich hörte, dass meine Schwester mir folgte, tat ich beschäftigt und stöberte in den Schubladen des Schreibtisches herum. In den meisten fanden sich nur Brillenetuis, Tintenfässer und vergibte Notizblätter. In der untersten stieß ich jedoch auf eine Leica. Das Gefäß schwarz, das Objektiv silbern. Sie lag in ihrer Originalverpackung. Ich hatte meinen Vater nie damit fotografieren sehen. In der Schublade war noch ein Brief, auf Französisch geschrieben. Die Handschrift war mir unbekannt. Lieber Stefan, diese Kammer ist für dich. Sie soll dich daran erinnern, wer du bist und an das, was nie vom Leben kaputt gemacht werden darf. Bitte versuche mich zu verstehen. Von wem war dieser Brief? Ich legte ihn in die Schublade zurück und untersuchte die Kamera, öffnete den Verschluss für den Film und schraubte am Objektiv herum. Staub tanzte im Licht, das durch das Fenster einfiel. Liz hatte sich gerade in einem kleinen Spiegel entdeckt. Hocherfreut über diesen Anblick betrachtete sie sich von allen Seiten, dann wandte sie sich wieder mir zu. Und wenn ich noch nie jemanden geküsst habe? Was? Meine Schwester kaut auf ihrer Unterlippe und schwieg. Aber du erzählst es doch die ganze Zeit, mit wem du alles rumgemacht hast. Die Kamera baumelte an meiner Hand. Du redest von nichts anderem. Mein erster Kuss soll was Besonderes sein. Es knarzte. Unser Bruder, der ein sicheres Gespür hatte, wann und wo in der Wohnung Geheimnisse ausgetauscht wurden, tauchte in der Tür auf. Sein teuflisches Grinsen ließ er ahnen, dass er uns belauscht hatte. Marty war damals 13, ein einzelgängerischer Streber mit Nickelbrille, bleich und dünn wie ein Stück Kreide. Ein Kind, das Kinder hasste, das sich an Erwachsene hängte und ansonsten bewusst allein blieb. Immer hatte er im Schatten seiner Schwester gestanden, die ihn provozierte, wo sie nur konnte, ihn in der Schule nie beachtete und sich über ihn lustig machte, da er kaum Freunde hatte. Und nun waren ihm, ein Geschenk des Himmels, Geheiminformationen in die Hände gefallen, die den Ruf unserer Schwester an der Schule in Sekunden ruinieren konnten. Interessant, sagte er. Lässt du deshalb immer alle Jungs abblitzen, weil du Schiss hast? Weil du ein kleines Kind bist, das lieber kitschiges Zeug zeichnet und mit Mama kuschelt? Liz brauchte einen Moment, um sich zu fassen. Wenn du das jemandem erzählst, dann... Was dann? Marty lachte und machte übertriebene Kussgeräusche. Muah! Liz stürzte sich auf ihn. Sie rissen sich gegenseitig an den Haaren und traten sich. Ich versuchte, meine Geschwister zu trennen und sah nicht, wer mir die Kamera aus der Hand schlug. Nur noch, wie sie durchs Zimmer flog und mit dem Objektiv voran auf dem... Mist. Sofort war er still. Ich hob die Leica auf. Das Objektiv war gesprungen. Wir beratschlagten eine Weile, was zu tun sei. Legen wir sie einfach wieder in die Schublade zurück, sagte Liz. Vielleicht fällt es ihm gar nicht auf. Und wie immer hatte unsere Schwester das letzte Wort. Dann kommt dann der Vater nach Hause, aber ich wollte das einfach nur vorstellen, so, damit man ein bisschen Einblick hat in das Leben eben mit den Eltern. Und was du jetzt vorliest, sozusagen, ist dann der Anfang des dritten Kapitels. Das Buch hat 10 Kapitel, meistens sind 5 Jahre zwischen diesen Kapiteln, weil ich quasi diese Geschichte immer mit Zeitsprüngen erzählen wollte, mit Lücken, die dann der Leser selbst füllt, sozusagen.
Voilà, on est un peu plongé dans la vie de ses frères et sœurs, justement, qui ont des soucis d'adolescents. Il est question de la caméra, et après cette scène, il y a donc le père qui rentre. Et moi, je vais lire le début maintenant du troisième chapitre, qui joue 5 ans après. Enfin, il y a à peu près toujours 5 ans entre les chapitres, et c'est un choix évidemment conscient. Je voulais laisser des blancs entre les chapitres, c'est pas un récit chronologique. Donc moi, je vais lire la scène juste après l'accident. Cristallisation, 1984 jusqu'à 1987. La suite est un mélange de stupeur obscure et d'un épais brouillard, parfois traversé de brèves réminiscences. Je me revois dans ma chambre à Munich. Je regarde la cour intérieure avec sa balançoire et sa cabane dans l'arbre, la lumière matinale qui s'empêtre dans les branches. C'est le dernier jour dans notre appartement entièrement vidé. J'entends Marty qui m'appelle. « Jules, tu viens ?» Je me détourne à contre-cœur. Je me rends compte que je ne verrai plus jamais cette cour intérieure que j'adore. Et pourtant, je n'éprouve rien. Pas même le sentiment que mon enfance est finie. Peu après, la première nuit à l'internat. En arrivant en retard, je suis séparée de mon frère et de ma sœur. Avec ma valise, je longe le couloir en lino qui sent le vinaigre, accompagné d'un éducateur. Il marche trop vite. Je suis à la traîne. Il finit par ouvrir une porte, une pièce avec 3 lits, dont 2 sont déjà occupés. Les autres enfants, encore ensommeillés, clignaient déjà les yeux. Pour ne pas les gêner davantage, j'éteins la lumière et je me déshabille dans le noir. Je cache une peluche sous mon oreiller. Une fois dans mon nouveau lit, je pense à mes parents, à mon frère et à ma sœur, juste à côté et pourtant si loin. Mais je ne pleure pas, pas une seconde. Je me souviens aussi d'une journée d'hiver, quelques semaines plus tard. Des rafales de vent fouettent le paysage vallonné et enneigé. Je ferme mon anorak, Je mets la main devant mon visage et j'avance tant bien que mal. Mon nez coule, mes chaussures aplatissent la neige fraîche. Chaque pas produit un crissement. Le froid me coupe la respiration. Au bout d'une heure, je m'assis sur un banc glacé et je regarde la vallée en contrebas. Silencieuse, étrangère. Je me vois sauter dans le vide et à quelques mètres à peine de la croûte de neige étincelante, je suis happée par l'air, un instant à couper le souffle. Je prends de l'altitude, j'accélère, le vent souffle sur mon visage et je file, bras écartés, vers l'horizon. Je regarde l'internat, il est loin et c'est très bien comme ça. J'imagine ce qu'ils sont en train de faire sans moi, de la luge, parler des filles, dire des âneries et se provoquer mutuellement, aller parfois trop loin et tout oublier l'instant après. Le premier point lumineux émerge du crépuscule toujours plus dense et je repense à ma vie d'avant à Munich, lacérée par le hasard. Mais la nostalgie n'est qu'une cicatrice qui s'estompe. Quand j'arrive à l'internat, il fait déjà noir, nuit noire. J'ouvre la porte de l'entrée principale. Des voix excitées proviennent de la cantine et une odeur intense s'impose à moi, un mélange de nourriture, de sueur et de déodorant. L'air est imprégné d'attente, de rire et de peur contenue. Je longe le couloir et je vois venir vers moi un garçon que je ne connais pas. Il lance un regard méfiant au nouveau que je suis. D'instinct, je me redresse. J'essaye d'avoir l'air adulte et de ne pas commettre d'erreur. Il passe devant moi sans un mot. Une fois dans ma chambre, je m'assis sur le lit et j'enlève la neige de mes cheveux. Je me contente d'être là, un esprit, un être minuscule de 11 ans. Vide et inerte, je reste dans ma chambre pendant que les autres vont dîner. Plus tard, je serai punie de mon absence. Je fixe l'obscurité au dehors.
Und jetzt würde quasi wieder ich auch das letzte Stück lesen. In den ersten Tagen an der neuen Schule machte ich im Unterricht einen Witz. In meiner alten Klasse war so etwas von mir erwartet worden. Doch schon während ich auf die Pointe zusteuerte, wurde mir klar, dass es hier nicht mehr funktionieren würde. Ich blickte in die fremden Gesichter meiner Mitschüler und spürte, dass mein Selbstbewusstsein verschwunden war. Und am Ende lachte niemand. Damit war meine Rolle besiegelt. Ich war der seltsame neue Junge, der nicht darauf achtete, was er morgens anzog und der aus Nervosität anfing, einzelne Wörter zu verdrehen. Zum Beispiel Lostenkurs statt kostenlos. Um nicht zum Gespött der Klasse zu werden, sagte ich deshalb kaum noch etwas. Und so saß ich isoliert in der letzten Bank, bis sich nach Wochen ein Mädchen neben mich setzte. Alva hatte kupferrote Haare und trug eine Hornbrille. Ein auf den ersten Blick anmutiges, schüchternes Landkind, das die Einträge an der Tafel mit verschiedenen Buntstiften in seine Hefte eintrug. Und doch ging noch etwas anderes von ihr aus. Es gab Tage, da schien Alva die anderen Kinder bewusst zu meiden. Dann blickte sie düster aus dem Fenster, vollkommen abwesend. Ich wusste nicht, warum sie neben mir sitzen wollte. Wir sprachen kein Wort. Ihre Freundinnen kicherten, wenn sie zu uns sahen, und zwei Wochen später saß ich auch schon wieder allein in der Ecke. So überraschend, wie sie gekommen war, hatte Alva sich weggesetzt. Seitdem sah ich im Unterricht oft zu ihr rüber. Wenn sie an der Tafel abgefragt wurde, beobachtete ich, wie sie unsicher vorne stand und die Hände hinter dem Rücken verschränkte. Ich lauschte ihrer sanften Stimme und starrte auf ihre roten Haare, auf die Brille, auf ihre weiße Haut und ihr hübsches, blasses Gesicht. Vor allem aber mochte ich ihre Vorderzähne, von denen einer leicht abstand. Alva versuchte, beim Reden den Mund nicht zu weit zu öffnen, damit es keiner sah, und wenn sie lachte, hielt sie sich die Hand davor. Doch manchmal lächelte sie, dann hatte sie nicht aufgepasst und man sah den schiefen Schneidezahn, und das liebte ich ganz besonders. Mein ganzer Lebensinhalt bestand darin, ihr über mehrere Bänke hinweg Blicke zuzuwerfen, und wenn sie endlich zurücksah, schaute ich verschämt weg und war glücklich. Einige Monate später gab es jedoch einen Vorfall. Es war ein schwüler Sommertag und wir durften in der letzten Stunde ein Video ansehen, eine Erich Kästner-Verfilmung. Alva weinte mitten im Film. Sie saß zusammengekaut auf ihrem Platz, ihre Schultern bebten. Schließlich entfuhr ihr ein Schluchzer. Auch die anderen Schüler wurden nun auf sie aufmerksam. Hastig stoppte die Lehrerin das Video bei einer Szene, die in einem Ferienlager spielte, und ging zu ihr. Als die beiden das Klassenzimmer verließen, erhaschte ich einen Blick auf Alvas gerötetes Gesicht. Ich glaube, wir waren alle erschrocken, aber es gab kaum Gerede. Nur einer sagte, dass Alvas Vater nie zum Elternsprechtag käme und überhaupt seltsam sei. Vielleicht habe es damit etwas zu tun. Ich habe oft an diese Bemerkung gedacht, aber ich habe Alva nie darauf angesprochen. Was auch immer es war, ihr Leid musste sich im Verborgenen abgespielt haben und wurde seither gut von ihr gehütet. Ein paar Tage danach ging ich nach der Schule allein in Richtung Heim. Jules, warte! Alva zog an meinem Hemd, bis sie mich umdrehte. Sie begleitete mich zum Internatseingang. Was machst du jetzt? Fragte sie, als wir unschlüssig vor der Tür standen. Sie sprach immer sehr leise, so dass man sich zu ihr vorbeugen musste. Obwohl sie eine Externe war und zu Hause wohnte, schien sie nur ungern heimzugehen. Ich betrachtete den bewölkten Himmel. Weiß nicht, Musik hören wahrscheinlich. Sie sah mich nicht an und... Nein, wir... Okay, it's almost over. Sie sah mich nicht an und wurde rot. Willst du mithören? Fragte ich, und sie nickte. Zu meiner Erleichterung waren meine Mitschüler nicht im Zimmer. Von meiner Mutter hatte ich den Plattenspieler und ihre Sammlung geerbt, knapp 100 Alben von Marvin Gaye, Eartha Kitt, Fleetwood Mac oder John Coltrane. Ich legte Pink Moon von Nick Drake auf, eines der Lieblingsalben meiner Mutter. Früher hatte ich mich kaum für Musik interessiert, nun war es jedes Mal ein Glücksmoment, wenn die Nadel knisternd auf dem Vinyl aufsetzte. Alva war hochkonzentriert und veränderte beim Zuhören kaum ihre Miene. Gefällt mir sehr gut, sagte sie. Seltsamerweise hatte sie sich nicht auf einen Stuhl, sondern auf meinen Schreibtisch gesetzt. Sie nahm ein Buch aus ihrem Rucksack und begann wortlos darin zu lesen, als wäre sie in meinem Zimmer zu Hause. Es gefiel mir, dass sie sich in meiner Nähe so wohl fühlte. Die Nachmittagssonne brach durch die Wolken und ließ das Zimmer in cognacfarbenem Licht leuchten. Was liest du da? Fragte ich nach einer Weile. Ist gut? Mhm. Alva nickte und zeigte mir den Titel. Wer die Nachtigall stört, von Harper Lee. Ich beobachtete wieder, wie sie im Text versank. Ihre Augen rasten die Zeilen entlang, von links nach rechts und wieder zurück, unablässig. Schließlich klappte sie das Buch zu und inspizierte meine Sachen. Ein seltsames Wesen, das sich zu mir ins Zimmer fährt hatte und nun neugierig die Kamera studierte, die in meinem Regal standen. Sie nahm erst die Mamiya in die Hand, dann die neueren Modelle, mit denen mein Vater in seinen letzten Jahren oft fotografiert hatte. Sie berührte alle Gegenstände bewusst, als wolle sie sicher gehen, dass sie auch real seien. Ich habe dich nie fotografieren sehen. Ich zuckte mit den Schultern. Alva griff nach einem Familienfoto, auf dem meine Mutter und mein Vater zu sehen waren. Deine Eltern sind tot. Dieser Satz überraschte mich. Ich glaube, ich stellte sogar augenblicklich die Musik aus. Seit ich auf dem Internat war, hatte ich niemandem davon erzählt. Wie kommst du darauf? Fragte ich. Ich habe eine Erzieherin gefragt. Warum? Sie antwortete nicht. Ja, sie sind vor einem halben Jahr gestorben. Es war, als müsste ich für jedes Wort einen Spaten in einen gefrorenen Acker rammen. Merci.
Donc là, on a eu deux scènes. La scène donc, que j'ai lue, où les trois sœurs et frères arrivent dans un internat. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on a eu cette très grande complicité entre eux avant la mort des parents. Et après, en fait, chacun reste seul. Ils sont tous dans le même internat. Mais c'est comme si, en fait, il y avait un mur entre les trois. C'est intéressant, Dominique Welz. Pourquoi tout d'un coup, en fait, ils n'arrivent plus à se voir, à communiquer et justement à retrouver cette complicité-là?
Ich glaube, es hängt einfach damit zusammen, hängt auch mit dem Alter natürlich der drei Geschwister zusammen. Das sind Kinder oder Jugendliche. Und ich war ja selber 13 Jahre auf dem Internat und habe das immer beobachtet, dass im Internat, das ist, du lässt alles von zu Hause zurück. Also teilweise, ich war in einem Grundschulheim, da gab es auch Kinder, die haben ihre Eltern verloren, da gab es Flüchtlinge, da gab es Schicksale, wo du merkst, eigentlich ist der wahrscheinlich zu Hause geschlagen worden von irgendeinem Alkoholikervater. Da gab es all diese Dramen und wir haben nie drüber geredet. Mhm. Das war eine Parallelwelt und man war nur, wer man war. Es hat keine Rolle gespielt, was zu Hause war. Mhm. Und im Internat, es gibt ja auch den Satz im Buch, dass die Geschwister an unterschiedlichen Tischen beim Essen sitzen und das ist schon, als wären sie in anderen Ländern. Es gibt so viele Parallelwelten im Internat auch selber. Und ich habe das oft gemerkt, dass man dafür vielleicht einfach auch als Jugendlicher, man ist so sehr im Moment, man hat gar keine Sprache für das, was passiert ist. Gar keine Annäherung daran. Und natürlich holen sie das dann später nach. Aber ich glaube, dass das oft so der Fall ist. Ja? Dass man das eben nicht in dem Moment gar nicht bewältigen, nicht drüber reden kann, sondern dass man einfach ist und Jahre später denkt man, wieso habe ich nicht drüber geredet? Wieso habe ich mich entfernt von denen?
Mmh. Bon, c'est tout d'abord, c'est dû à l'âge hein, de ces trois. C'est des adolescents. Et moi-même, d'ailleurs, j'ai passé 3 ans dans un internat. J'étais pensionnaire pendant 13 ans. Et c'était intéressant parce que j'ai vécu moi-même qu'il y avait des enfants avec moi qui étaient orphelins, dont les parents étaient morts. Il y avait des enfants de réfugiés, il y avait des enfants, des parents alcooliques qui se faisaient battre. Mais tout ça, ça n'a joué aucun rôle, en fait. Toute leur vie qu'ils avaient avant n'avait pas de place, en fait, dans cet internat. C'était comme un monde parallèle. Et j'ai décrit en fait d'ailleurs dans ce livre une scène où les trois frères et sœurs, ils sont assis carrément à des tables différentes à la cantine. Ils n'arrivent plus en fait à se retrouver. C'est vraiment des mondes parallèles. Et je pense lorsqu'on est adolescent, on vit l'instant, on vit le présent. On n'a pas de mots tout simplement pour exprimer ce qui s'est passé. C'est bien plus tard en fait qu'on en est capable. Et voilà, dans ce livre aussi, en fait, ces trois frères et sœurs, ils vont se rapprocher. Donc toi-même, en fait, tu as vécu pendant 13 ans dans un internat. Pourquoi est-ce que tu as vécu si longtemps dans un internat et est-ce que ces expériences-là, justement, t'ont aidé pour décrire cette ambiance-là qu'on trouve dans le livre ?
Also, du selber hast 13 Jahre im Internat gelebt. Inwieweit hast du aus diesen Erfahrungen geschöpft, um diese Stimmung in dem Internat darstellen zu können?
Also letztlich ist immer der Grund, wieso man im Internat ist, sehr wichtig. Ist man auf dem Internat, weil man zu Hause schlecht in der Schule war? Ist man auf dem Internat, weil die Eltern irgendwie einen abschieben? Ist man auf dem Internat wie die Geschwister im Buch, weil man weise geworden ist? Bei mir war es so, dass ein Elternteil von mir krank war. Der andere war selbstständig und musste da und arbeiten, konnte eigentlich dann nicht aufpassen auf die Kinder und dann lag ein Internat einfach nahe. Das ist aber vergleichsweise ein guter Grund, um ins Grundschulheim zu kommen, weil ich wusste, im Hintergrund gibt es noch Eltern, die mich lieben und natürlich ist es eine extreme Situation, aber es gab Kinder, die es weit schlimmer hatten. Und ich hatte deswegen auch eine andere Internatserfahrung als die Geschwister im Buch, denn ich kannte gar nichts anderes. Ich war 6 Jahre alt, das war meine Realität und in der bin ich aufgewachsen. Und die Geschwister im Buch hingegen haben ein anderes Leben schon gehabt, ein behütetes, gutes Leben zu Hause. Und das haben sie verloren. Sie haben alles verloren. Und das ist viel schwieriger. Und das habe ich auch öfter beobachtet im Internat. Und natürlich habe ich deswegen natürlich Momente, die mir heute stark in Sinn kommen, wenn ich ins Internat denke, bei allen schönen Momenten ist, du es ist Sonntag, du bist ein Kind und du fährst wieder ins Internat. Das ist klar, das bleibt und davon habe ich viel einfließen lassen. Aber meine Internatszeit war letztlich schöner. Ich bin die letzten Jahre auch freiwillig im Internat gewesen und meine Internatszeit war eher wie bei Looking for Alaska von John Green und weniger wie im Buch. Ich habe einfach meine negativen Emotionen ins Buch einfließen lassen, aber die positiven ein bisschen zurückgehalten.
Mhm. Lorsqu'on est dans un internat, en fait, la raison pour laquelle on y est, elle est très importante. Il y a des enfants en fait qui sont à l'internat parce qu'ils sont des cancres. Il y en a d'autres qui ont perdu leurs parents. Ou il y a carrément des parents qui veulent se débarrasser des enfants. Dans mon cas, c'était complètement différent. En fait, Un de mes parents était malade et l'autre était indépendant et a fait faillite, donc c'était plutôt pour des raisons financières. Et je savais pertinemment bien que mes parents m'aimaient. Donc voilà, c'est plutôt une bonne raison pour aller dans un internat. C'est tout à fait différent avec Jules, Lys et Marty, qui ont eu une vie avant, en fait. Eux, ils ont vraiment tout perdu, tout ce qu'ils connaissaient avant. Et évidemment, je connais aussi des sentiments négatifs qui sont liés à cette période-là. Le dimanche, je suis un enfant, je dois retourner là-bas. C'était pas forcément très agréable. Mais pour moi, dans l'ensemble, c'était quand même une expérience positive. Et je suis même restée de mon plein gré, en fait, les dernières années à l'internat. Et je peux plutôt comparer, en fait, mes expériences avec ceux que John Green raconte dans « Looking for Alaska ». Une autre histoire importante que Bénédicte a lue, c'est la rencontre.
Jules Moreau.
Jules Moreau, voilà. Ah oui, ça, il faut que je vous raconte, en fait. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle Jules Moreau? C'est une histoire super qui est liée à l'histoire de cette couverture, en fait, de Diogenes. Je vais te quoter cette Geschichte einstreuen, warum die so heißen. Je sais pas si vous voyez bien. C'est une photo que vous avez choisie un peu par hasard. Et en fait, c'est en regardant la légende qu'ils se sont rendus compte que ce sont Jeanne Moreau et Truffaut. Et voilà, c'est en hommage donc aux 400 coups qui s'appelle Jules et le nom du père, c'est Moreau.
Ouais. Ouais. Ça, c'est un souffle, c'est exact.
Yeah. Ouais. Et donc, je disais, Bénédicte, il lisait une scène clé aussi. En fait, c'est la première rencontre avec Alva, qui est une fille qui, elle aussi, est très solitaire, comme l'est devenu Jules après la mort de ses parents. Quelqu'un de très pas sûr d'elle. Jules, pareil, il n'est pas très sûr de lui. Dans l'extrait qu'on a entendu, en fait, il dit qu'il commence à trébucher. Avant, il racontait des blagues. Et là, en fait, ça prend pas. Et en fait, cette Alva, cette fille, elle se met à côté de lui, et tout de suite, en fait, ils se retrouvent. Ces deux personnages qui se retrouvent, qui se sentent. Alva, qui pendant la projection d'un film sort parce qu'elle pleure, et petit à petit, en fait, voilà, les deux personnages, ils vont se comprendre de mieux en mieux, se parler, et pourtant, ils n'arrivent pas vraiment à être ensemble, en fait. C'est une histoire d'amour. Tout le monde sent tout de suite que ces deux-là, ils sont faits l'un pour l'autre. Et pourtant, Bénédicte, ça dure, moi, je pense, 250 pages pour qu'ils se rencontrent enfin.
Ich habe also erzählt von Jules und Alva, dass man eigentlich sofort merkt, die beiden, die finden sich als Kinder, sind beide schüchtern, beide isoliert. Und trotzdem brauchen sie 250 Seiten, bis sie sich finden.
350 pages, pardon, jusqu'à ce qu'ils se trouvent.
Sie haben aber auch mal 800 Seiten gebraucht.
Voilà. Au départ, Bénédicte disait, ils ont mis 800 pages. Parce que...
Ich habe es gekürzt. Also yeah. Ich habe es ihnen leichter gemacht. Sie sind schneller zusammengekommen, weil ich das Buch gekürzt habe.
Mm-hmm. Ah, du hast es gesagt in einem der Interviews, so schwierig ist es eben manchmal. Also man fragt sich so ein bisschen, warum ist es denn so verdammt schwer? Warum finden sich die beiden nicht? La question c'est, ils sont faits l'un pour l'autre, mais pourquoi est-ce qu'ils ne se retrouvent pas plus tôt? Pourquoi est-ce qu'ils gâchent justement en fait tant d'années à se tourner autour? Il y en a un qui dit non mais là je suis avec quelqu'un d'autre. Enfin, il y a toutes sortes de situations imaginables pour que ça rate.
Es hat zwei Gründe. Das eine ist, dass es oft im Leben so ist, dass man sich verfehlt, dass Kleinigkeiten entscheiden können. Das hat mich immer interessiert. Ein paar Rädchen greifen nicht ineinander in der Jugend oder in solchen Momenten und auf einmal 11 Jahre vergangen, du hast dich nie wieder gesehen. Das gibt's. Das gab es vor allem noch viel mehr, wie im Buch vor dem Internet. Das spielt natürlich auch in diesen Jahren ohne Internet, was es nochmal schwieriger gemacht hat. Und ich wollte das eben zeigen, dass zum Beispiel so ein Fall wie die beiden, die brauchen einander so sehr, dass sie nie drüber nachdenken, was sie eigentlich füreinander empfinden. Und dann passieren ein, zwei Dinge und plötzlich ist es vorbei. Und aber auch, weil sie natürlich, weil Alva natürlich auch ihre eigene Geschichte hat und hat einfach einen selbstzerstörerischen Zug entwickelt. Und da war gar kein Platz für Jules in dieser Welt. Und das ist die eine Antwort. Die andere Antwort ist, dass es Bücher, in denen die Menschen auf Seite 1 zusammenkommen und für immer zusammenbleiben, sind sehr kurz und nicht so beliebt.
Alors, il y a plusieurs raisons, en fait. C'est que, tout simplement, c'est souvent vraiment comme ça, en fait. Surtout à cet âge-là, il y a un truc qui rate, et puis on se perd de vue, et on se retrouve 11 ans après. Et justement, mon livre, il joue aussi avant Internet. Et là, ça pouvait arriver, justement, beaucoup plus facilement qu'on se perdait de vue. Et en plus, même s'ils avaient vraiment besoin l'un de l'autre... Ils n'avaient pas assez de distance, en fait. Chacun était complètement dans son histoire. Il faut que je raconte l'histoire d'Alva. C'est une fille dont la sœur disparaît. Donc aussi, le drame dans cette vie, les parents qui n'ont jamais supporté cette perte. Et en fait, chacun est tellement dans son histoire, préoccupé par son propre drame, qu'il n'arrive pas à se trouver. Dans la vie d'Alva, il n'y a tout simplement pas de place pour Jules pendant très longtemps. Et la dernière raison, c'est que les histoires d'amour qui marchent dès la page 1 ne sont pas très intéressantes. Ça, c'est des livres qui, en général, ne marchent pas très bien.
Wir haben auch schon darüber gesprochen, dieses Überwinden von Einsamkeit, macht man es besser alleine oder schafft man es eben durch so eine Beziehung, schafft man es eher mit anderen? Die Sache, dass du darauf zwei Antworten eigentlich gegeben hast, dass es mehrere Möglichkeiten gibt.
La question que je voulais poser, c'est que comment surmonter la solitude, en fait? Il y a deux pistes dans ce livre. D'un côté, il y a l'histoire avec Alva, par exemple, ou l'histoire familiale, où on essaye d'y arriver tous ensemble, ou est-ce que c'est peut-être parfois nécessaire d'y arriver tout seul.
Also letztlich, was ich in diesem Buch immer wieder versucht habe, ist Fragen zu stellen. Also meine Hoffnung war immer, dass jemand das Buch liest und sich danach über ein paar Dinge Gedanken macht im Leben, darunter eben auch Einsamkeit. Es gibt im Buch verschiedene Antworten auf Einsamkeit. Es gibt die Antwort von Alva, die sagt, das Gegengift zur Einsamkeit ist nicht das wahllose Zusammensein mit irgendwelchen Leuten. Das Gegengift zur Einsamkeit ist Geborgenheit. Es gibt die Antwort von Jules, der sagt, man kann die Einsamkeit in sich nur gemeinsam überwinden. Es gibt aber auch andere Antworten auf die Einsamkeit und auch aushalten und eben sich versöhnen mit Einsamkeit ist auch eine Antwort. Denn letztlich, ja, man kann dieses Loch in sich nicht füllen. Es geht nicht. Aber wie man damit umgeht, was man damit macht, ich glaube, das ist auch eine Antwort. Und ich wollte einfach diese Frage auf verschiedene mit verschiedenen Facetten stellen und jeder Leser wird seine eigene Antwort haben. Mhm.
Justement, j'ai essayé de poser cette question-là, comment surmonter la solitude, et je voulais aussi que le lecteur, en fait, il trouve ses propres réponses, et parce qu'il y a plusieurs réponses à ça. Alba, à un moment du livre, elle dit que l'antidote, en fait, contre la solitude, c'est pas d'être entouré de plein de gens, qu'on choisit un peu comme ça, mais c'est le fait de se sentir geborgen, c'est difficile à traduire en fait en français, de se sentir bien avec quelqu'un, de se sentir chez soi. Et puis Jules, par moment, il dit, voilà, non mais il faut affronter ça tout seul. Et en fait, je voulais montrer différentes façons de se réconcilier avec la solitude. Et voilà, parfois c'est difficile de remplir ce vide, et je voulais aussi en fait laisser en quelque sorte ce vide pour que le lecteur parfois trouve ses propres réponses.
Ganz wichtig, das deutsche Wort geborgen ist wirklich tricky. Das habe ich auch bei der englischen Übersetzung gemerkt. Oui. Das Wort bedeutet nicht, es ist Geborgenheit kann man empfinden mit anderen Menschen, man kann sie aber auch alleine empfinden.
Mm-hmm. Justement, ce mot Geborgenheit, ça posait aussi problème pour la traduction anglaise. C'est pas forcément quelque chose qu'on éprouve en étant avec quelqu'un d'autre, mais on peut aussi sich geborgen fühlen quand on est seul. Donc je pense que c'est peut-être en accord avec soi-même, se sentir apaisé. Enfin, voilà, une petite tentative de traduire ça. Justement, les blancs que tu laisses, c'est aussi dans la chronologie, tu fais des sauts d'à peu près 5 ans, et tu donnes ainsi un rôle aussi très important au lecteur.
Exact. Also was du gesagt hast, ist, dass der Leser seine eigenen Antworten finden muss natürlich auf die Fragen. Und das ist auch in der Struktur des Buches so angelegt, ist, dass diese Kapitel eben ungefähr immer 5 Jahre voneinander entfernt sind und dass du dem Leser auf diese Weise auch eine ganz aktive Rolle gibst.
Ja, auf jeden Fall. Also letztlich gibt es, wie gesagt, ich habe das Buch gekürzt von 800 Seiten auf 350 im Deutschen und habe immer lange überlegt, wo mache ich die Schnitte? Also zum Beispiel, das müssen wir jetzt vielleicht gemeinsam übersetzen mit Pausen, weil es ist so lange. Ein Kapitel in der Jugend. Jules und Alva sind 19 Jahre alt. Und die letzte Szene dieses Kapitels ist ziemlich dramatisch oder ziemlich krass. Und das letzte Bild dieses Kapitels ist Jules, wie er über Weizenfelder davonrennt. Schnitt. Was jetzt? Man hat all die Jahre Zeit. Welches Jahr schildert man? Meine erste Idee war zum Beispiel zu sagen, er ist 22, ist Fotograf, was er eigentlich nie werden wollte, was er aber macht für seinen Vater und lebt in einer Bruchbude in Hamburg. Und es ist ein schrecklicher Winter, er verliert seine Hoffnung, er ist sehr einsam, er hat kein Geld, eine Beziehung geht in die Brüche und das habe ich geschildert, sozusagen. Kommt aber auch ein bisschen seinem Bruder wieder näher. Das war ein Kapitel, vielleicht 70 Seiten.
Alors, au départ, ce livre faisait 800 pages et moi, j'ai fait des coupes, finalement, il fait 350 pages. Faire des coupes, mais comment on fait des coupes? J'aimerais bien vous expliquer ça à l'aide d'un exemple. Il y a un chapitre où Alva et Jules ont 19 ans. Et en fait, la dernière scène de ce chapitre-là, dans cette dernière scène, Jules, il s'enfuit à travers les champs. Et puis, je me suis posé la question, comment est-ce que je reprends le fil? Et une possibilité, ce serait de dire, Jules, il a 22 ans, il est devenu photographe, même s'il ne voulait pas devenir photographe. En fait, il est devenu parce que son père était photographe. Et juste avant sa mort, il lui a offert une caméra. Donc, il se sentait obligé de faire de la photographie, même s'il voulait faire autre chose. Donc, Jules est devenu photographe. Il vit à Hambourg, dans un tout petit appartement. C'est l'hiver, il fait froid, rien ne va, c'est très dur. Il vient de se séparer, il n'y a pas d'argent. Voilà, ça, c'est une possibilité.
Und irgendwann mal habe ich mir gedacht, dieses ganze Kapitel, diese 70 Seiten, müssen raus. Die braucht kein Mensch. Kannst du?
Et puis je me suis dit, ce chapitre qui faisait 70 pages, personne n'en a besoin, je le vire.
Weil der Punkt ist, dass man sich das denken kann. So wie das Kapitel davor angelegt ist, kann man erahnen, dass es für ihn nicht gut laufen wird. Und in dem Buch gibt es sowieso nur zwei Frauen, Alva und alle anderen.
Pourquoi est-ce qu'on n'en a pas besoin? Parce que le lecteur, il peut imaginer, avec tout ce qui précède, que ça ne va pas bien se passer pour lui, en fait. Il ne peut pas être heureux et de toute façon, il sent aussi que pour Jules, il n'y a que deux femmes dans ce livre. Il y a Alva et les autres.
Und jedenfalls habe ich dann überlegt, wie könnte man sonst diesen Schnitt machen? Er rennt über die Weizenfelder und dann, sechs Jahre später, Verlobungsfeier der Schwester. Sie hat einen glamourösen Auftritt, alles toll und irgendwo hinten bei den Getränken in der Ecke steht er und wir wissen, wie es passiert ist. Und all das bis dahin, diese sechs Jahre, sind im Kopf des Lesers und er muss die Bilder erzeugen. Und egal was, es wird schon stimmen. Der eine Leser stellt sich ihn jetzt trotzdem vor, vielleicht in einer Bruchbude in Hamburg als Fotograf, der andere hat andere Bilder, aber es gibt durch diese Art der Schnitte, war meine Idee zumindest, dass es neben dem Buch noch ein zweites Buch zwischen den Zeilen gibt, im Kopf des Lesers. Und deswegen habe ich manchmal Dinge vorgegeben und manchmal habe ich Lücken gelassen, eben ganz bewusst. Und ja.
Donc, alors, comment faire la coupe différemment? Moi, j'ai décidé d'avancer de 6 ans. Ce sont les fiançailles de la sœur. Et Jules, il est au bar, en fait, entouré de plein de gens, tout seul. Et là, en fait, le lecteur, il peut imaginer lui-même ce qui s'est passé pendant ces 6 ans. Il y en a peut-être un qui va imaginer que Jules, il est dans un appartement complètement pourri à Hambourg. Et c'est juste, mais une autre histoire serait juste aussi. Et justement, en fait, c'est ça que j'avais envie de faire, c'est de d'écrire finalement deux livres. Il y a un livre que je raconte moi et un autre livre qui est entre les lignes et qui se passe dans la tête du lecteur. Et justement, c'est ça qui fonctionne très, très, très bien. En fait, tu nous donnes des indices. On sait très bien qui sont ces personnages. On va vraiment à l'intérieur de leur psychologie. En fait, tu es vraiment en profondeur. Et je pense qu'on s'attache tellement à eux que justement, ça, c'est pas grave d'avoir ces lacunes-là. J'aimerais bien savoir aussi comment tu as pu aller aussi loin dans la psychologie de ces personnages qui changent tout le temps. Donc il y a Jules enfant, il y a Jules à 19 ans, Jules à 42 ans, il est devenu père de deux enfants. Il y a Lys, pareil, qui se marie, Liz qui perd un enfant, Liz qui aimerait bien en avoir un autre, Marty qui se marie, qui ne peut pas, dans la femme ne peut pas avoir des enfants. Il y a tellement de scènes différentes et à chaque fois quand même on cerne les personnages dans leur fort intérieur.
Ich habe versucht, dass es zwischen den Figuren und mir überhaupt keine Distanz gibt. Also ich habe 7 Jahre an diesem Buch geschrieben und letztlich auch 7 Jahre mit diesen Figuren gelebt. Und sie waren allgegenwärtig. Also wenn ich jetzt noch das Buch geschrieben hätte, würden sie jetzt genau hier sitzen. Und wenn ich mit der U-Bahn gefahren bin oder wenn ich spazieren gewesen bin, sind mir dauernd Szenen gewesen. Ich habe mit denen gelebt. Ich habe versucht, mich in sie hineinzudenken, unablässig. Und irgendwann mal waren sie auch so präsent, dass ich sie nur noch beobachten musste.
Alors justement, j'ai essayé d'avoir le moins de distance possible avec ces personnages et j'ai vraiment vécu avec eux pendant 7 ans. J'ai écrit ce livre pendant 7 ans et ces personnages étaient omniprésents. Si j'étais encore en train de décrire ce personnage, il serait là, il serait assis là en fait, derrière nous, Liz, Jules et Marty. Il faut vraiment imaginer ça lorsque je prenais le métro, lorsque j'ai dîné avec des amis. J'ai vraiment vécu avec ces personnages. Et c'est pour ça aussi que tu as dit que tu ne pouvais pas écrire un deuxième livre comme ça. Parce qu'il faut aussi, c'est des sujets très lourds, les questions de mort, les questions de maladie, de perte, de solitude. Ça, il faut le supporter pendant 7 ans aussi. Das muss man aushalten, 7 Jahre
lang. Ja, nein, also deswegen, es war mir sehr wichtig, dieses Buch zu schreiben, aber ich habe es vielleicht noch einmal so ein Buch in mir, aber nicht mehrere. Das ist einfach zu, also es war eine Belastung, in Anführungsstrichen, dieses Buch zu schreiben, im wahrsten Sinne des Wortes, und es war im wahrsten Sinne des Wortes eine Erleichterung, als ich dann fertig damit war. Und es war mir sehr wichtig, das zu tun, aber es war eben auch, ich wollte, dass jemand, der seine Eltern verloren hat, sich verstanden fühlt, und ich wollte deswegen diesen Dingen auch wirklich ins Auge sehen und mich nicht wegducken, sondern ich wollte schauen, was gibt es Positives, was man diesen Dingen entgegenstellen kann. Und deswegen war ich gezwungen, das immer auszuhalten. Also es gab immer ein Splitscreen von ich treffe Freunde, bin ganz normal, und dann sitze ich wieder alleine am Computer in der Nacht und schreibe über diese Themen. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich das gemacht habe, aber ich bin deswegen auch sehr froh, dass ich jetzt erstmal andere Geschichten auch schreiben kann.
C'était très important pour moi d'écrire ce livre, mais c'était une véritable charge quand même. Il fallait supporter justement ces sujets, et c'était un énorme soulagement quand j'avais fini en fait l'écriture. Et je pense que j'ai peut-être encore un livre comme ça en moi. C'est même pas sûr. Il y avait vraiment ces deux moments dans ma vie pendant 7 ans. Quand j'étais avec mes amis, voilà, je pensais un peu à autre chose. Mais dès que je rentrais le soir, j'étais en face de mon ordinateur. Voilà, en fait, tout ça revenait. Et je voulais vraiment que quelqu'un qui a perdu ses parents, qui a vécu cela, se sentent prises au sérieux. Je ne voulais pas taire quelque chose. Je voulais aller jusqu'au bout de ça. Et je voulais aussi opposer autre chose, en fait, à ce drame. Justement, Bénédicte, tu l'as dit, c'est comme une équation mathématique, justement. Il y a quelque chose de très négatif. La vie de ces 3 frères et sœurs commence d'une manière vraiment très négative. Après, ça continue aussi. Alva, par exemple, elle a une très grave maladie. Je ne vais pas tout vous raconter. Il y a d'autres drames qui vont se produire tout au long de ces 3 décennies qu'on les suit. Et pourtant, il y a toujours une lumière. Il y a toujours quelque chose de positif. Vielleicht kannst du das erzählen, wie du, genau.
Soll ich auf Deutsch?
Ja.
Achso, ja, nein, also ich wollte, oder auf Französisch, nein. Nein, also ich wollte bei dem Buch quasi eine Gleichung haben, auf der sehr viel Negatives ist, im Minusbereich, eben der Tod der Eltern und diverse andere Dinge, die das Leben nun mal manchmal bereithält. Und ich wollte so lange hinsehen, bis ich so viele positive Dinge gefunden habe, dass am Ende der Gleichung, trotz diesem riesigen Minus, ein kleines Plus rauskommt. Das war auf jeden Fall die Idee des Buchs. Das gelingt dann für jeden anders, aber auf jeden Fall war das die Idee.
Justement, l'idée, c'était de regarder qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses négatives. Mais je voulais regarder de près pour trouver des choses comme que je pouvais opposer à tout ça pour qu'à la fin de cette équation reste quand même un tout petit plus. Je ne sais pas si vous avez des questions. Peut-être aussi, j'aimerais bien ouvrir un petit peu la discussion. Oui.
Nein, also ich habe dieses Buch ja mit 20, 25 Jahren Anlauf geschrieben. Ich kam mit 6 Jahren ins Internat. Ich war 13 Jahre im Internat. Ich weiß, wie es ist, versehrt zu sein. Und ich wollte etwas für diese Seite von mir schreiben. Und ich habe all die Jahre darüber nachgedacht. Und natürlich dachte ich auch am Anfang, das Buch hat mich reingelockt und hat so getan, als ob es ein bisschen lustiger wäre. Und als ich dann drin war, ist es dann plötzlich so ernst gewesen. Und ich wollte es aber auch bis zum Schluss diesen Weg dann gehen. Und letztlich hat jeder Mensch zwei Seiten. Ich bin einmal jetzt hier und bin so, wie ich bin. Und dann bin ich der Typ, der alleine am Rechner sitzt. Und der ist ganz anders. Und meine ersten drei Bücher beschreiben, wie ich jetzt bin. Und der Typ alleine am Rechner ist hier drin.
En fait, il y a tout un vécu de 25 ans qui a précédé ce livre. Quand même, j'ai vécu à l'internat à partir de 6 ans et je connais ce que c'est les blessures. Et il y avait énormément de réflexions là-dessus. Et en fait, je voulais écrire là-dessus justement pour décrire ce côté-là de mon être. Chacun de nous a deux côtés, en fait. Il y a ce côté-là où je suis devant vous, mais ce soir, je serai tout seul devant mon ordinateur et ça, c'est un autre côté. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que au début, Bénédicte Vels avait lui-même l'impression que ça allait être un peu plus léger. En fait, il a dit le livre a fait semblant d'être un peu plus léger, et puis finalement, il m'a asphyxié dedans, et puis voilà, je voulais aller jusqu'au bout des choses. C'est vrai que tu disais aussi, ça, je trouvais super intéressant pour imaginer le processus d'écriture, c'est que en écrivant, pour toi, il y a des portes qui s'ouvrent et qui t'emmènent vers quelque chose qui te permet d'imaginer quelqu'un qui a 40 ans, quelqu'un qui a 50 ans. Il y a même un personnage, un écrivain russe, qui a 70 ans. Et quand même, tout d'un coup, tu as la possibilité, quand tu écris, d'imaginer et de sentir la vie de ces personnages. Et ça, pour moi, c'est vraiment fascinant. J'aimerais bien... Je ne sais pas si tu arrives à l'expliquer, c'est certainement quelque chose d'instinctif, mais quand même, peut-être que tu peux trouver quelques mots pour ça.
Was ich super fand, dass du gesagt hast, dass du beim Schreiben, dass wirklich so Türen aufgehen, auch wenn es vielleicht noch zu früh ist für dich, diese Wege zu beschreiten, dass du trotzdem beim Schreiben plötzlich merkst, wie fühlt man sich mit 40, wie fühlt man sich mit 50 oder mit 70 im Fall von Romanov. Das hat mich total fasziniert. Ich würde gerne, vielleicht ist das was ganz Intuitives bei dir, aber ich würde trotzdem vielleicht gerne verstehen, wie das funktioniert.
Also ich hatte das erste Mal dieses Problem, als ich 21 war und Becks Letzter Sommer geschrieben habe, dessen Held ein Musiklehrer Ende 30 ist. Und natürlich habe ich mich verhoben in der ersten Fassung. Lächerlich. Aber es war, hat mir aber auch Spaß gemacht. Das muss doch irgendwie möglich sein. Und ich mag beim Schreiben eben diesen empathischen Moment, sich in andere Menschen hineinzuversetzen. Und es entsteht dann eben so eine Art magische Situation, in der man eben, in der im Kopf oder wo auch immer Türen aufgehen zu Räumen, die eigentlich reserviert wären für spätere Zeitpunkte. Und plötzlich bist du Ende 30 und bist dieser Lehrer. Wie ist das? Wie reagierst du? Wie fühlst du? Das Gleiche auch bei Vermittelnden Einsamkeit immer wieder. Das war ja, ist ja letztlich eine sehr reizvolle Aufgabe, hineinzuwachsen. Sozusagen. Und was ich dann eher immer erstaunlich finde, ist, dass das nicht bleibt. Also das ist temporär. In dem Moment, wo ich aufhöre, dieses Buch zu schreiben, fällt alles wieder zusammen, die Türen gehen wieder zu, ich verlasse das Buch und stehe wieder davor, alles zu, ich war noch nie in diesem Haus. Und lese das dann so bei Lesungen und denke mir, ja, wer hat denn das geschrieben? Deswegen, aber das ist quasi das, was mir Spaß macht und was ja letztlich vermutlich auch einem Schauspieler Spaß macht, wenn er sich in verschiedene Rollen hineinversetzt, in die des liebenden Ehemanns oder des kaltblütigen Managers oder des verzweifelten Außenseiters. Es sind verschiedene Rollen, verschiedene Altersstrukturen, aber er füllt sie mit sich. Und für diesen Moment ist er es und dann ist er wieder weg. Außer du bist Daniel Day-Lewis und lässt dich die ganze Zeit mit Mr. President Lincoln anreden.
Alors j'ai expérimenté ça pour la première fois lorsque j'avais 21 ans et lorsque j'ai écrit Le dernier été de Beck. Donc Beck, Robert Beck, c'est un prof qui a presque la quarantaine, quoi. Et ma première version, elle était complètement nulle parce que je me suis plantée complètement parce que évidemment, c'était ridicule ce que j'ai fait parce que j'ai pas cerné en fait comment était quelqu'un à cet âge-là. Et je me suis dit, quand même, ça doit être possible. Et j'adore ça en fait dans ce processus d'écriture, de me mettre dans la peau de quelqu'un, d'avoir ce moment très plein d'empathie. En fait, c'est vraiment quelque chose de magique. C'est comme un espace qui s'ouvre comme ça. Et même s'il est réservé à quelqu'un de peut-être de plus mûr, même si c'est trop tôt pour moi d'y aller, il s'ouvre et j'ai pu sentir comment se sent quelqu'un à 30 ans. Et c'était pareil pour la fin de la solitude. Et par contre, ce qui est pour moi encore plus fascinant, c'est que après avoir fini un livre, après avoir fini l'écriture, ces portes-là se ferment aussi. C'est comme si j'avais... Quand je lis le livre, en fait, tout d'un coup, je me dis « Tiens, c'est pas mal, mais qui a écrit ce livre ?» Et je pense que c'est comme peut-être comparable avec au travail d'un acteur qui, lui aussi, est capable de se mettre dans la peau d'un manager hyper froid ou d'un mari aimant. Je pense que c'est assez proche. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ja, klar. Mhm.
Danke. So wie? Okay. Ich habe bemerkt in den Büchern, die ich von Ihnen gelesen habe, dass es immer einen Unfall gibt. So Unfall im Sinne von so hier Autounfall. Und in Faskinial gibt es diesen Brief und so weiter, wo er so von seinem Vater. Können Sie vielleicht was erklären über diese Suche nach seinem Dasein eigentlich, nach diesem Unfall oder nach diesem Problem oder Vorfall in einem Leben? Geht immer die Hauptfigur im Werk auf der Suche nach irgendwas, irgendwem hier so? Und auch parallel dazu gibt es auch diese Suche nach sich selbst ungefähr. So, können wir vielleicht das auch besprechen? Das könnte so.
Also letztlich,
Justement, monsieur a lu d'autres livres de Bénédicte Veld, et il disait qu'il y a souvent des accidents, et à chaque fois, après ces accidents, il y a différents types d'accidents, il y a toujours cette quête de soi, quête de quelque chose, pas forcément de soi.
Also c'est ja quasi, ich glaube, Unfall nicht tatsächlich, sondern eher so ein großer Bruch, eine Veränderung. Genau. Ja, also letztlich hat das zwei Ursachen. Ich möchte jetzt nicht so schlau daherreden. Die Hauptursache ist, dass letztlich so jede Geschichte beginnt. Jede Geschichte beginnt mit einem Ereignis, mit einem Bruch, mit einer Veränderung. Zumindest jede Geschichte, die quasi ein Roman ist oder ein Film oder so. Also das ist natürlich der Hauptgrund, das muss ich ganz klar sagen. Also es muss Brüche geben. Brüche erzeugen Veränderung, erzeugen Reibung, lassen einen Helden wachsen. Es gibt ja auch das klassische Motiv der Heldenreise von Joseph Campbell, dass du quasi hinaus in die Welt gehst, auf deine Reise als Held, dich veränderst nach einem Ereignis. Das klassischste Beispiel dieser Art ist Star Wars, Luke Skywalker. Hey, du musst ins Weltall hinaus ein Abenteuer erleben, die Prinzessin retten, und das ist die klassische Heldenreise. Und die kann man aber auch auf jede andere Geschichte übertragen fast. Also zumindest, wenn man im klassischen Roman ist. Das ist ja... Das ist von Madame Bovary angefangen bis heute. Das ist immer, gibt's einen Bruch, eine Veränderung, etwas Neues, der Held verändert sich. Und mich persönlich hat immer fasziniert letztlich, letztlich werde ich mich immer in diesem Feld bewegen von Tragik und der Überwindung davon und von Versöhnung und von etwas Menschlichem, was weil es ist ja schon verrückt, in was für einer Welt wir leben. Wir wissen, dass wir sterben. Es gibt Wahlen wie jetzt in Deutschland, wo eine rechte Partei plötzlich wieder Stimmen erhält. Es gibt so viele Momente, auch man muss nur nach Amerika schauen, mit Trump den Kopf zu schütteln und sagt, was ist denn los mit euch Menschen? Und trotzdem gibt's immer wieder einen Moment bei Menschen, wo du sagst, ist doch ganz gut. Ein Moment des Mitgefühls, ein liebevoller Moment, jemand, der irgendwie über seinen Schatten springt und etwas tut oder sich verändert oder so. Es gibt so viele positive Dinge auch bei Menschen. Und mich hat es immer gereizt, in diesem Spannungsfeld mich beim Schreiben zu bewegen, eine Geschichte zu erzählen, aber trotzdem immer zu versuchen oder damit zu ringen, aus etwas sehr Negativem etwas Positives zu machen. Nie war es so extrem wie bei La Fin de la Solitude, aber es war immer Teil meines Erzählens. Ob das jetzt bei Spinner ist, das ist eine Woche in Berlin, wo jemand auch irgendwie etwas vielleicht überwindet, oder auch bei Backstage Sommer noch einmal ein Aufbruch dieses Lehrers und so. Also es sind einfach so Themen, die mich beschäftigen, aber ich glaube, damit bewege ich mich ziemlich genau im Feld des klassischen Romans.
Ja. Wow, là, j'ai du pain sur la planche.
Oh ja, und es war sehr viel.
Sorry. Sorry. Je vais essayer. Les accidents au sens large, je pense que justement il y a toujours un changement radical. Et pour cela, il y a deux raisons. C'est que tout simplement que chaque histoire romanesque commence comme ça. Il y a toujours un changement radical. Ça, c'est classique, en fait. Prenant l'évolution du héros qui doit partir, qui doit mûrir, enfin, qui doit évoluer pour surmonter les difficultés. C'est le cas dans Joseph Campbell, Die Heldenreise, où Benedikt Welz a fait le parallèle avec Luke Skywalker dans la guerre des étoiles, à qui on dit tiens, il faut que tu sauves, je sais pas qui, mais il faut que tu ailles à l'espace pour sauver la princesse. Et ça a toujours été comme ça, en fait, en commençant avec Madame Bovary jusqu'à aujourd'hui. Mais pour moi, personnellement, il y a une autre raison, c'est que j'aime bien, en fait, ce grand écart entre le tragique et comment est-ce que je peux surmonter ce tragique, me réconcilier avec ça. Parce qu'il y a tellement de moments comme ça dans notre vie. On sait, par exemple, qu'on va tous mourir, ou il y a un parti d'extrême droite qui, tout d'un coup, est au Parlement à nouveau en Allemagne, ou regardez Trump aux États-Unis, on est là, mais on n'y croit pas. Et quand même, il y a toujours des hommes qui vont se surpasser, qui sont positifs, qui vont faire quelque chose d'extraordinaire. Et je pense que justement, j'essaie toujours de voir les côtés très négatifs et de leur opposer quelque chose de positif. Ça n'a jamais été aussi loin que dans La fin de la solitude, mais évidemment, on le retrouve aussi dans mon roman Spinner ou dans Beck. Beck qui vit donc son dernier été, où tout d'un coup, pendant cet été-là, tout devient encore une fois possible. Ce sont des sujets qui m'intéressent.
Ouf. Merci beaucoup.
Ja, auch auf Deutsch. Wir haben eben ganz viel über diese Lücken geredet, die ja ganz wichtig sind für die Geschichte. Und auch, dass zum Beispiel dass sie die Personen auch manchmal einfach nur beobachten mussten und dass sie so lange mit denen gelebt haben. Was mich jetzt interessieren würde, manchmal hat mich zum Beispiel Jules, konnte ich ihn überhaupt nicht verstehen und er hat mich irgendwie total aufgeregt, wieso er jetzt so handelt oder was macht er bloß? Ob es Momente gab, wo sie auch gerne die Perspektive gewechselt hätten und weil man ja schon immer die anderen beiden Geschwister immer nur aus seiner Perspektive sieht, ob es da irgendwie Momente gab, wo sie gerne auch mal aus Liz Perspektive irgendwie die Geschichte erzählt hätten.
On a parlé des Blancs tout à l'heure et du fait que Benedikt Welz a observé pendant très longtemps ses personnages, a vécu avec ses personnages. Et je dois dire que Jules, parfois, j'ai absolument pas compris pourquoi il a réagi comme ça. Il m'a énervée. Et je voulais savoir si, enfin, toute l'histoire est racontée. C'est lui le narrateur, donc c'est forcément sa narrative, sa perspective. Est-ce que tu as eu envie de changer de perspective, de faire de Lys, par exemple, la narratrice, ou de Marty?
Erstmal möchte ich nochmal sagen, dass meine vorherige Antwort wirklich, das ist immer der Moment, wieso ich schreibe und nicht irgendwie Moderator bin, weil die Antwort war so konfus. Und wenn ich jetzt am Rechner säße, würde ich sie nochmal kürzen und pointierter machen.
D'abord, je voulais dire que voilà, j'ai compris pourquoi j'écris et pourquoi je ne modère pas des tables rondes parce que de lecture, parce que si j'avais la possibilité de refaire cette réponse-là que je viens de donner devant mon ordinateur, j'en ferais une beaucoup plus condensée.
Pardon. Die andere Frage, oder zur anderen Frage, ja, diese Überlegung gab es. Ich hatte zum Beispiel das Buch auch mal in die dritte Person umgeschrieben. Also Jules quasi ist immer noch im Zentrum gewesen, aber es stand für mich komischerweise nie zur Debatte, in die anderen Geschwister einzutauchen. Es war mir komisch, also es war einfach so ein instinktives Gefühl, dass es über ihn laufen muss, weil auch der Jüngste war und so weiter. Aber ich habe das gemacht in dritte Person und es war ein absolutes Desaster. Also es war ein Fehler epischen Ausmaßes innerhalb dieses Schreibprozesses. Das war nach 4 Jahren oder nach 3 Jahren und das Buch war am Ende. Mein Agent hat es gelesen und hat gesagt, das ist nicht gut, es tut mir leid. Ja, ich weiß schon, was du vorhast, aber es ist lieblos, runtergerasselt, nicht szenisch genug, gefällt mir nicht, tut mir leid. Und ich war wirklich am Boden zerstört. Und wieso war das so ein Fehler, das in dritte Person zu machen? Und hier würde ich mal vielleicht kurz an dich weitergeben.
Oui, bien sûr, en fait, j'avais envie de changer de perspective. Et d'ailleurs, j'ai même raconté cette histoire avec un récit à la troisième personne. Donc Jules est resté le protagoniste, mais c'était donc raconté à la troisième personne. Et ça n'a pas du tout marché, en fait. Pas du tout, c'était un désastre. C'était au bout de 4 ans, en fait, que j'ai donné cette version-là à lire à mon agent, qui m'a dit, non mais ça marche pas du tout. Le livre est terminé, c'est fini, c'est nul, on a l'impression que tu l'as bouclé comme ça, ça manque d'empathie, de chaleur. Voilà, c'était vraiment l'erreur fatale.
Ja, und die Frage ist eben, wieso war das so? Und la question était pourquoi très mauvais. Der Punkt war, ich habe ja nie auf einer Schreibschule. Also ich habe ja nach der Schule habe ich einfach gearbeitet und geschrieben, aber ich habe nicht Schreiben studiert. Das heißt, es hat mir immer gefallen, Learning by Doing, aber der Nachteil ist, dass du natürlich dann total ins offene Messer läufst mit solchen Entscheidungen. Und ich musste dann überlegen, wieso das dem Buch so geschadet hat, weil zum Beispiel beim Buch davor, Fast Genial, habe ich ebenfalls von Ich zu Er gewechselt. Und das hat der Geschichte total gut getan. Wieso? Weil zum Beispiel bei Fast Genial die Story schnell erzählt, ein Junge aus dem Trailerpark, basiert auf einer wahren Geschichte, erfährt, dass sein Vater, den er nicht kannte, ein Genie ist, macht sich auf die Suche nach ihm und macht einen Roadtrip durch Amerika. Und das habe ich in dritte Person umgeschrieben und das hat gut funktioniert, weil durch die dritte Person kommt die Geschichte mehr in den Fokus, aber auch die Hauptfigur. Das heißt, der Charakter aus dem Trailerpark, der trägt das, seine Verzweiflung, alles. Es ist ein sichtbarer Charakter. Das hat ihm gut getan, vor die Kamera zu rücken. Und auch die Geschichte hat das ausgehalten, weil die straight erzählt, ein Roadtrip durch Amerika, das geht. Weil vom Ende der Einsamkeit dagegen, mit seinen ständigen 5 Jahre später, mit seinen Verschachtelungen und so weiter, das ist keine straighte Geschichte. Und noch viel schlimmer, Jules hält das nicht aus vor der Kamera. Plötzlich heißt das, Jules dachte, Jules tat, Jules ging, Jules war. Aber der ist viel zu feinfühlig oder unscheinbar dafür. Der ist langweilig vor der Kamera. Der muss hinter die Kamera als Regisseur und muss das mit seinen Empfindungen und seinen Blickwinkeln die Geschichte einsetzen. Und das ist mir dann klar geworden. Da muss ich alles umschreiben, wieder von er zu ich. Und noch ein Jahr später gab es teilweise Endungen, die falsch waren, aber irgendwann war es dann wieder verschwunden. Und aber deswegen war das der Fehler. Und das wäre vielleicht auch so gewesen mit den anderen Figuren. Also es musste Jules sein, es ist sein radikal subjektiver Film vom Ende der Einsamkeit, sozusagen. Erster Regisseur.
C'est passionnant. Alors pourquoi est-ce que ça ne marchait pas? Il faut dire que je n'ai jamais étudié comment écrire. En fait, il y a maintenant des écoles pour jeunes écrivains. Voilà, j'ai jamais fait ça. En fait, j'ai fait mon bac et après j'ai tout de suite commencé à écrire. Et du coup, ça peut arriver aussi qu'on prend des décisions qui ne marchent pas du tout. Voilà, c'est des erreurs qu'on fait. Dans un de mes romans, Fast Genial, pourtant ça marchait très bien. J'ai commencé à raconter l'histoire à la première personne et après j'ai changé pour en faire un récit à la troisième personne. Et là, ça a marché pour 2 raisons. C'était lié à l'histoire en elle-même, mais aussi à ce personnage. L'histoire, en fait, c'est l'histoire d'un garçon dans le qui connaît pas son père parce que c'était un donneur de sperme en fait, mais c'était une banque de sperme uniquement pour des génies. Ça a véritablement existé en Allemagne dans les années 80. Et voilà, ce garçon, il part à la recherche de son père et ça devient un road trip en fait à travers les États-Unis. Et c'est un récit linéaire en fait. Voilà, c'est quelque chose qui est rapide que je pouvais raconter. Justement à travers la troisième personne, parce que c'était comme si j'avais braqué une caméra sur ce personnage, grâce à cette perspective-là. Là, dans cette histoire-là, la fin de la solitude, c'était pas possible parce que ce n'est pas un récit linéaire et parce que ce Jules, il n'est pas fait pour être devant la caméra. C'est pas, je peux pas dire Jules pense, Jules dit, Jules aimerait faire ça ou ça. C'est Jules lui-même qui doit être le metteur en scène de cette histoire-là, parce que c'est tellement personnel qu'il doit la raconter avec ses propres mots. Bon, s'il n'y a pas de questions, c'est vrai que c'est dense, c'est un livre dense, c'est des discussions forcément denses avec toi, Bénédicte. C'est vraiment pour moi un grand plaisir. Merci beaucoup pour votre écoute, belle écoute, ça se sentait. Et voilà, si vous avez d'autres questions, il y a comme toujours un verre, n'est-ce pas, Christiane? Voilà, qui vous attend et on peut continuer la discussion. Un grand merci.
Merci Katia. Merci Katia Petrovic. Merci.